So. Also wir hatten ja angefangen, über das Thema Identität zu sprechen. Da würde ich einfach mal weitersprechen. Und zwar, irgendwie, das liegt an mir, das funktioniert hier gerade nicht, aber wir bekommen das hin. Der Frank wird also weiterschalten. Und zwar, Hintergrund, Jesus ist unterwegs, dann redet er wieder zu der Menschenmenge und dann fängt er auf einmal an, Zeug zu sagen, was echt schwierig ist. Also ich versichere euch, wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben und ich werde ihn an jenem letzten Tag auferwecken. Und er lehrt da, also in der Synagoge in Kapernaum. Und dann schauen wir nochmal Folie 4, Johannes 6, Vers 59. Und dann heißt es, diese Dinge sagte Jesus, als er in der Synagoge von Kapernaum lehrte. Empört sagten viele seiner Jünger, was er da redet, ist eine Zumutung. Wie kann man von jemandem verlangen, sich so etwas anzuhören? Jesus war sich bewusst, dass die Jünger über seine Worte empört waren. Daran nehmt ihr Anstoß? Fragte er sie. Und was werdet ihr sagen, wenn ihr den Menschensohn in den Himmel zurückkehren seht, dorthin, wo er vorher war? Der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch ist dazu nicht fähig. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Aber es sind einige unter euch, die glauben nicht. Jesus wusste nämlich von Anfang an, wer die waren, die nicht glaubten, und wusste auch, wer es war, der ihn verraten würde. Er schloss mit den Worten, nächste Folie, vielen Dank. Aus diesem Grund habe ich zu euch gesagt, niemand kann von sich aus zu mir kommen. Es kann nur durch das Wirken des Vaters geschehen. Von da an zogen sich viele seiner Jünger von ihm zurück und begleiteten ihn nicht mehr. Da fragte Jesus die 12, wollt ihr etwa auch weggehen? Herr, zu wem sollen wir gehen? Antwortete Simon Petrus. Du hast Worte, die zu ewigem Leben führen. Und wir glauben und haben erkannt, dass du der Heilige bist, den Gott gesandt hat. Daraufhin sagte Jesus zu ihnen, habe ich nicht euch alle 12 erwählt? Und doch ist einer von euch ein Teufel. Er meinte damit Judas, den Sohn von Simon Iskariot. Denn Judas, einer der 12, war es, der ihn später verriet. Jetzt sollte ich irgendwas über Identität sagen und wie wir stark werden. Super. Und das Erste, was ich sagen möchte, Identität ist so ein Thema, zum einen ist es ja sehr in und wird ja auch viel gesprochen und es ist auch gut, dass da viel drüber gesprochen wird. Ich habe bei manchem nur ein paar Bedenken, dass wir manches tun und manches andere vergessen. Und zwar gibt es da ganz viel, was man dazu lernen und hören kann. Und es ist auch gut, Dinge zu verstehen und mehr zu lernen und auch mehr zu wissen. Aber, ja komm, ich nehme es gleich vor. Das ist super. Messer kann man immer gebrauchen. Aber was ich im Leben von Petrus und von vielen anderen sehe, dass Identität wächst, indem man mit Jesus geht und bei ihm bleibt. Und dass es mehr ein Verbundensein ist und nächste Schritte gehen, als noch drei Bücher lesen, damit ich irgendwie meinen Kopf gefüllt habe. Ich war ja gestern auch auf dieser Hochzeit, deshalb bin ich auch noch ein bisschen müde. Aber in der Zwischenzeit geht's halbwegs. Und der Benaja hat ja geheiratet, der kommt ja aus einer großen Familie, da sind ja noch zwei Brüder und eine Schwester und sein größter Bruder, also der Älteste, der war auch dort und den kennen wir ja seitdem da so, ja, so zehn war. Heißer Typ. Also, der lebt in der Zwischenzeit seit Jahren in Berlin, arbeitet dort viel mit dem Werner Nachtigall zusammen, hat ein Herz für Menschen, um ihnen persönlich zu begegnen und hinzugehen. Wunderschön, das ist wirklich inspirierend, seine Geschichten zu hören, was er mit Gott im Alltag erlebt, wie Menschen, die in Hoffnungslosigkeit sind, dort verändert werden, er hat gestern eine Geschichte erzählt, wie ein Vater, der völlig überfordert war mit seinen Töchtern, die ihm nur auf dem Kopf rumgetanzt sind, wie er sich mit denen getroffen hat und wie das irgendwie anfängt, das Leben von diesem Mann positiv zu verändern. Also ich will kurz was erzählen, ich finde das wirklich spannend. Also da war auf jeden Fall dieser Vater und mit dem hat er sich ein halbes Jahr irgendwie getroffen und es war immer dasselbe und meine Töchter und schwierig und tralala und irgendwann sagt der Joshua, jetzt habe ich mir das so lang angehört, ich habe da irgendwie keinen Bock drauf, jetzt müssen wir irgendwas ändern. Dann sagt er zu dem, also hör mal, wir werden jetzt anfangen zu beten, weil so geht's nicht weiter. Und dann fing der also an und sagte, ja, und lieber Jesus, und mach doch und so. Und der Joshua guckt den an und sagt, sag mal, was betest du da gerade? Also so läuft das nicht. Wir sind bestimmt, also Gott weiß das ja, und Gott hat dir Autorität gegeben, dass du den Umständen sagst, was sich ändern soll. Und das haben die regelmäßig gemacht. Und in dem Mann ist was aufgestanden und er fängt an, sich zu verändern. Und weil er sich verändert, verändert sich das ganze Familiensetting. So wirklich, oh, ich liebe solche Geschichten, wo Menschen irgendwie mit der Liebe Gottes und mit dem, wie Gott ist und wie Gott sich Leben vorgestellt hat, in Berührung kommen, wo Menschen hingehen und Veränderung passiert zum Schönen hin. Und dann in dem Zusammenhang hat er mir zwei Geschichten erzählt. Ich hatte die völlig vergessen. Da sagt er, weißt du Markus, als ich das erste Mal in die Jugend kam, da war der so 14, dann bin ich in den Hauskreis gekommen und hast du gesagt, ich soll mal ein Thema im Hauskreis machen. Hat er gemacht, hat sich vorbereitet, Bibel gelesen, sich Gedanken gemacht, was sein Vater so alles schon mal gepredigt hatte, hat es aufgeschrieben, hat sich dort Mühe gegeben, kam dort hierher und nachdem er fertig war, habe ich danach kurz mit ihm gesprochen und ich soll wohl folgenden Satz gesagt haben. Joshua, also von Zettel ablesen und Vorträge halten, wirst du die Welt nicht ändern. Habe ich, glaube ich, also er kann sich daran erinnern, ich nicht, aber ich traue ihm da mehr zu. Er hat mir das nie erzählt. Ich bin ganz froh drüber, weil sonst hätte ich wahrscheinlich angefangen, mich zu entschuldigen und so. Der Punkt ist, das hat ihn echt geärgert. Und er hat angefangen, darüber nachzudenken, weil er sagte, also der Markus ist irgendwie mein Leiter, deshalb gehe ich mal grundsätzlich davon aus, dass er das Beste für mich will. Und solange Gott zu mir nichts anderes sagt, werde ich einfach hierbleiben, auch wenn es mich ärgert. Also ist er zu Jesus gegangen und hat mit Jesus darüber gesprochen, was denn das heißen soll, dass er durch Vorlesen und Vorträge nicht die Welt verändert, weil die Welt verändern wollte er. Und er sagte, es waren echt zwei harte Jahre. Weil im Hauskreis, was waren wir bei uns in der Gruppe, wir waren so 5, 7 Mann, war er sehr regelmäßig dran. Und er hatte den Spruch von mir im Kopf und hatte dann trotzdem alle 5 bis 7 Wochen die glückliche Aufgabe, wieder was zu erzählen. Und er hatte immer im Hinterkopf, mit Ablesen und Vorträgen wirst du die Welt nicht verändern. Das war aber irgendwie das Einzige, was er kannte. Und er kam und er hat versucht, Dinge zu ändern. Auf jeden Fall hat das zu folgendem Ding bei ihm geführt, dass er sagte, ich bin zu Gott gerannt, ich war bei ihm, ich habe weniger versucht, etwas Richtiges auswendig zu lernen, damit ich es wiederholen kann, wenn mich jemand fragt, sondern ich habe angefangen und habe versucht, mein Innerstes mit Gottes Gegenwart zu füllen und mit seiner Wahrheit. Und ich habe versucht, dass seine Wahrheit irgendwie eine Realität in meinem Leben wird, mit der ich umgehe und mit der ich hingehe. Und dann kann ich irgendwann zurückkommen und aus dem Stand heraus, wenn mich jemand fragt, aus der Fülle von meinem Herzen und von meinen Erlebnissen berichten, ohne dass ich lesen muss, was denn auf meinem Richtigkeitenzettel steht. Eine zweite Situation, wir hatten mal wieder so einen Jugendeinsatz gemacht, hatten wir immer wieder, so wie wir das ja samstags jetzt auch machen. Und da waren wir unterwegs und wir sind Straßenbahn gefahren. Und dann gucke ich ihn an und er dachte, Markus, hör auf mich so anzugucken, weil er wusste, was kommt. Und ich sagte, Josua, beim letzten Mal habe ich in der Straßenbahn gepredigt, du bist jetzt dran. Und es kamen diese ganzen Gedanken von, ich würde auf Jesus komm wieder, wenn nicht, mach ein Riesenloch auf, lass mich verschwinden, es wird peinlich, hab die Hosen voll, riecht. Aber er sagte, ich habe keine Ahnung, aber der Markus meint es gut mit mir, ich werde dem jetzt einfach folgen. Und ich weiß gar nicht genau, was damals passiert ist. Er weiß es auch nicht mehr so genau. Auf jeden Fall weiß ich, was heute passiert ist. Der Josua ist ein junger Mann. Es gibt so viel Witziges zu erzählen. Also kaum war der 18, war noch mitten in der Ausbildung, der hatte schon immer Jesus geliebt, hat er sich so ein Ford Mondeo gekauft. Und der hat es tatsächlich hinbekommen, die Karre mit 20 Liter Sprit zu betreiben. Durch Vollgasfahrten und, also ich glaube, der konnte die 3., 4. und 5. Gänge als neuwertig verkaufen. Weil bis 130 hat er das alles im zweiten Gang gefahren. Mit rauchenden Reifen kam der immer zur Jugend. Also es war ein Spektakel. Aber was er hatte war, ich liebe Jesus, egal was es kostet. Und heute hat ihm Gott so Türen aufgemacht, dass sein Chef ihm die Firma übertragen will. Er dort bekannt ist als jemand, der charakterlich stark ist, der zu seinem Wort steht, der anfängt, für seine Mitarbeiter zu beten, mit denen über Jesus zu reden, dafür in seiner Nachbarschaft bekannt ist. Und ich glaube, das hat alles seinen Ursprung in den kleinen Anfängen. Identität. Ich habe die Geschichte oder diese Begebenheit vorgelesen. Jesus hält eine Rede, die mehr als herausfordernd ist. Und anstatt, als die Jünger kommen und sagen, oh Jesus, das war echt hart, dreht Jesus das Ding völlig um und sagt, sag mal, ihr Waschlappen, ist euch das schon zu viel? Was werdet ihr denn dann sagen, wenn die wirklich wichtigen Dinge passieren? Und er bringt es so an einen Scheidepunkt, zu sagen, wie positionierst du dich? Und fragt sie noch direkt, wollt ihr auch gehen? Und Petrus spricht diese Worte, wir glauben und haben erkannt, du bist Christus, der Sohn Gottes. Du hast Worte ewigen Lebens. Und da ist etwas im Geist, wo Petrus weiß, hier ist wahres Leben und dem will ich nachjagen, egal wie herausfordernd die Dinge sind. Und ich will uns, glaube ich, heute wirklich ermutigen, auch bei diesem Thema Identität, wo wir auch schon manches gehört haben, ich glaube, wo es viele gute Bücher gibt, wo manche Worte, glaube ich, auch so normal geworden sind, wie, dass wir dieselben Dinge tun wie Jesus, dass der Geist Gottes in uns lebt, dass es vor allem darum geht, auf eine Reise zu gehen und dass es darum geht, Schritte zu setzen und mit dem, was wir innerlich bejahen, anfangen zu schauen, was ist mein nächster Schritt? Was ist mein nächster Schritt? Und ich glaube, dein nächster Schritt, also ich glaube, es gibt keinen einfachen nächsten Schritt. Ich glaube, der nächste Schritt, egal wie er aussieht, wird immer herausfordernd sein. Heute sehe ich einen Josua und denke, jederzeit könnte ich sagen, komm Josua, predige mal. Und ich glaube, jetzt wäre es für ihn einfach, aber das ist auch nicht sein nächster Schritt. Aber damals sein nächster Schritt aufzustehen in dieser blöden Straßenbahn, das war für ihn super herausfordernd. Zu sagen, wo ist der eine, dem ich was weitergeben kann, das wird immer herausfordernd sein. Aber in diese Dinge hineinzuwachsen, ist ein Prozess, der darin besteht, dass wir diese Herausforderung des nächsten Schrittes überwinden und uns nicht Angst machen lassen von dem, was sagen andere. Weil ich glaube, das ist also einer meiner größten Hinderungsgründe. Was sagen andere? Wie sehen die das? Oh, guck mal, was die Massen. Jesus, das war echt zu hart. Kannst du so nicht sagen. Ich fand das so stark, als der Seth da war. Georg Seth. Der immer wieder sagte, ich mache die Probleme von anderen Leuten nicht zu meinen. Ich glaube, das ist wirklich eine wirklich hilfreiche Haltung, um voranzukommen. Ja. Also, man kann es auf zwei Arten verstehen. Die eine Art ist, wenn jemand tatsächlich eine Not hat und ich die wahrnehme, dann gibt es etwas. Also ich glaube, da ist es nicht immer hilfreich zu sagen, ich mache deine Probleme nicht zu meinen, sondern da ist es hilfreich zu sagen, wenn ich dich in der Not sehe und ich etwas ändern kann, dann will ich das gerne tun. Ich glaube, das ist unsere angemessene Haltung darauf. Aber es gibt etwas von, hey, das sieht aber echt ein bisschen schräg aus. Oder da könnten sich Leute abgelehnt fühlen. Oder wenn du das so und so sagst, könnten Leute denken, du bist ein Freak oder religiös. Und die Frage ist doch nicht, was denken die Leute, sondern die Frage ist, bin ich's? Und wenn ich's bin, ist gut, ich überwinde das und wenn ich es nicht bin, ist es hilfreich, einfach meinen nächsten Schritt zu gehen. Also, ich bleibe noch mal bei letzten Sonntag oder die Tage. Ich glaube, dass wir manchmal zu früh aufhören, Fragen zu beantworten. Als wir den Sester hatten, das ging ja gut ab. So, yeah, danke Jesus, wollen mehr von dir. Aber es gibt ja so Fragen wie, oh, das kann echt auch zu viel werden. Oder da gibt es auch echt Extreme. Und manche sind da echt, denen geht es nur um die Berührung oder um das Manifestieren. Und dann hören wir auf zu fragen, anstatt weiterzugehen und zu sagen, geht es mir nur um das Manifestieren? Und wenn es mir nicht darum geht, dann lass mich doch weitergehen in Gottes Gegenwart. Weil dann suche ich nicht das Komische, dann suche ich das Original. So. Und wenn das bei anderen so ist, dann lasse ich mich doch von ihren Problemen nicht aufhalten, meinen nächsten Schritt zu gehen. Macht das irgendwie Sinn? Okay. Ich will noch mal zu Petrus. Wir gucken noch mal auf die nächste Folie. Lukas 22. Das ist am Ende. Was für ein Typ war der? Da heißt es, noch während Jesus redete, das ist also, als er verraten wird, am Ende seiner 3 Jahre, tauchte plötzlich eine Schar Männer auf, an ihrer Spitze Judas, einer der 12. Er ging auf Jesus zu, um ihn mit einem Kuss zu begrüßen. Jesus aber sagte ihm, Judas, mit einem Kuss verrätst du den Menschensohn? Als die, die bei Jesus waren, begriffen, in welcher Absicht die Männer gekommen waren, fragten sie, Herr, sollen wir zum Schwert greifen? Und einer von ihnen, Petrus, ging auch gleich auf den Diener des Hohenpriesters los und schlug ihm das rechte Ohr ab. Also die anderen fragen wenigstens noch, Petrus wartet ja nicht mal die Antwort ab. Und Matti, ich brauche dich mal, du bist Rechtshänder, oder? Nimm das mal. Jetzt komm mal auf mich zu. Ich finde wirklich interessant, dass er versucht, das rechte Ohr, also da steht ja, und er schlug ihm das rechte Ohr ab. Also dieses hier. Ja, ich glaube, so mit Anfassen war nicht so viel. Es ist, also wenn er versuchen würde, das linke, ist es einfach zack. Ja, das wäre eine Erklärung, dass er Linkshänder war. Aber weil das extra so explizit drinsteht, dass es das Rechte war, kann ich mir auch vorstellen, also sollen wir zum Schwert greifen? Versuchen wir mal einen Kopf abzuhauen als Rechtshänder. Ja, genau, so richtig mit ausholen und dann. Und wenn ich mich wegducke, könnte man mein rechtes Ohr abschlagen. Ich bin mir nicht sicher, ob Petrus nur das Ohr abschlagen wollte. Das ist alles, was ich sagen will. Ich halte Petrus zu allem fähig. Das war so jemand, immer drauf, kein Problem, was kostet die Welt, ich will auch auf dem Wasser laufen. Jesus, wenn alle dich verraten, überhaupt kein Problem. Hier kommt jemand, glaube ich, eine Lösung. Messer, also weißt du, die anderen quatschen ja immer nur. Jesus, sollen wir zum Schwert greifen? Oh, das Gequatsche, wollen wir nicht einfach mal losmachen? Also ich glaube tatsächlich, dass er Rechtshänder war und dass es das rechte Ohr war, weil dieser Typ sich seitlich weggeduckt hat. Und dann geht's ja weiter, schlug ihm das rechte Ohr ab, aber Jesus rief: Halt, hört auf! Und er berührte das Ohr des Mannes und heilte ihn. Da wandte er sich zu den führenden Priestern, den Offizieren der Tempelwache und den Ältesten, die gegen ihn angerückt waren, und sagte: Mit Schwertern und Knüppeln seid ihr ausgezogen, als wäre ich ein Verbrecher. Wir lesen einmal weiter. Dabei war ich doch Tag für Tag Tut mir leid, Frank. Super. Dabei, ich schlag's kurz auf. Nee, alles gut. Dabei war ich doch Tag für Tag bei euch im Tempel und ihr habt nichts gegen mich unternommen. Aber jetzt ist eure Stunde gekommen, jetzt übt die Finsternis ihre Macht aus. Die Männer packten Jesus und führten ihn ab und brachten ihn in den Palast des hohen Priesters. Petrus folgte ihnen in einiger Entfernung. In der Mitte des Innenhofes hatte man ein Feuer angezündet. Petrus setzte sich zu den Leuten, die dort beieinander saßen. Eine Dienerin sah ihn im Schein des Feuers dasitzen, musterte ihn aufmerksam und meinte: Der hier war auch mit ihm zusammen. Ja, wartet mal. Also, hier sehen wir ein Bild von Petrus. Petrus war der Anführer in der Gruppe. Er war derjenige, der immer versucht hat, die Dinge möglich zu machen. Der, wenn es eine Herausforderung gab, diese innere Haltung hatte von: Warum nicht? Wenn Jesus auf dem Wasser laufen kann, kann ich es auch. Und es war ja nicht so, dass Jesus sagte: Petrus, komm, sondern dass Petrus sagte: Ich habe Lust. Und sagte: Jesus, wenn du das da draußen bist, dann ruf mich, dann werde ich auch kommen. Das war ja nicht ein göttliches Reden, sondern der hatte einfach Lust, die Dinge zu machen. Petrus war der immer als erstes, also es war auch seine Rolle in der Gruppe, das Wort ergriffen hat. Der, während die anderen noch fragten, das Schwert zückt, der als erstes sagte: Und wenn alle dich verraten, ich werde nicht untergehen. Dann kommen diese Männer hoch bewaffnet, um Jesus abzuführen. Hoch bewaffnet. Und dann nimmt er das Messer und schlägt denen ein Ohr ab. Ich meine, das ist wie nach Berlin zu gehen, in die Straßenbahn oder nach dem Fußballspiel sich hinzustellen und anfangen zu singen: Ihr seid Preußen, asoziale Preußen, ihr schlaft unter Brücken und in der Bahnhofsmission, ihr seid Preußen. Ich meine, also ich habe, also mir hat man das Lied beigebracht als typisches sächsisches Lied. Du kennst es, Ralf, oder? Sehr gut. Irgendwie das Ergebnis, wie du zurück nach Dresden kommst, ist ziemlich vorhersehbar. Wahrscheinlich mit Blaulicht und du wirst eingeliefert in ein Bett, wo du ziemlich viel Schläuche an dich ranbekommst. Wenn du das noch hast. Und es ist vorhersehbar, dass es so passiert. Und da kommen diese schwer bewaffneten Männer und Petrus zückt das Schwert und es war so offensichtlich, dass diese Situation eskalieren wird. Und Jesus kommt und heilt. Und jetzt gibt es diese zweite Begebenheit. Und da ist eine Frau. Also eine Dienerin sah ihn im Schein des Feuers. Also noch nicht mal genau. und es war dunkel und du hast alle Fluchtmöglichkeiten. Das andere war am Tag. Musterte ihn aufmerksam und meinte dann, der hier war auch mit ihm zusammen. Und Petrus stritt es ab, ich kenne diesen Mann nicht. Ich meine, das ist so untypisch für ihn. Es ist auch feige. Und wenn wir dann weiterlesen, ich kann das kurz erzählen, weil ich will noch zum Gebet kommen. Dann lesen wir später Apostelgeschichte 2, wie die Gegenwart Gottes kommt und das Feuer Gottes fällt und Petrus aufsteht, nachdem er davor noch mal eine persönliche Beziehung mit Jesus hatte und er die Dinge geklärt hat und Jesus ihn noch mal fragte, liebst du mich? Weil er ihn ja verleugnet hatte. Und Jesus klärt das, was zwischen ihnen steht und dann kommt die Kraft Gottes und dann geht er, verändert Jerusalem, die machen verrückte Dinge und er hat jegliche Menschenfurcht verloren und er hat erkannt, dass der Gott, der all die Zeit mit ihm war, dass er immer noch mit ihm ist. Und als sie in den Tempel kommen und dieser Gelähmte dasteht, kann er sagen, Gold und Silber habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Er wusste, was seine Identität war. An dem Moment wusste er es. Aber das Geheimnis ist nicht zu sagen, Gold und Silber habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Also im Sinne von, dass ich den Vers zitieren kann, sondern die Reise zu machen, die Petrus auch gemacht hat. Die Reise zu machen, die Jesus auch gemacht hat. Und mit deinen Siegen und mit deinen Niederlagen zu ihm zu kommen. Und mit den Dingen, die dich herausfordern, die nicht zu schnell durch einen gut gemeinten Ratschlag von, naja, ich glaube so genau und vielleicht war das auch ein bisschen hart gesagt. Es gibt Dinge, da ist Gott wirklich herausfordernd und wir müssen mit ihm kämpfen und manchmal einen nächsten Schritt gehen und dann kommt die Kraft Gottes und dann verändern sich die Dinge. Oh. Ich glaube, man könnte da noch ganz viele Geschichten erzählen und wahrscheinlich ist an der einen oder anderen Stelle manches noch unklar oder hätte man mehr erklären können. Aber ich glaube, die Hauptsache, die ich heute herausstellen will, ist folgendes. Es ist eine Reise, auf der wir mit Jesus sind. Und um in unsere Identität zu wachsen, geschieht das, also unsere Identität wächst hauptsächlich in seiner Gegenwart, wenn wir uns mit ihm auseinandersetzen und wenn wir mit unserem Sein, mit dem, was wir können, mit der Persönlichkeit, die Gott uns gegeben hat, wenn wir die einfach einsetzen und in dem Vertrauen, dass Gott mit unseren Macken und Schwierigkeiten echt umgeht und wir dadurch auch selber manchmal wirklich Probleme bekommen, aber am Ende bringt das mit ihm Sein und bei ihm bleiben und die Verbindung suchen und seine Kraft suchen, das hervor, was wir uns in der Tiefe wünschen und was Gott gerne schenken will. So, und zu dem will ich einladen. Vielleicht stehen wir einmal kurz auf. Also wir haben ja heute Gebetsteams da. Vielleicht könnt ihr schon mal nach vorne kommen. Aber ich würde gerne noch mal ganz persönlich, ich will dich herausfordern, mit deinen Dingen, die dich echt an Grenzen bringen, zu Jesus zu rennen und darauf zu vertrauen, dass er im Gehen etwas formt. Und zu diesen Prozessen wirklich Ja zu sagen. Und zu sagen, ja, Jesus, mit dem, wo ich zu vorschnell war, mit dem, wo ich zu feige war, mit dem, wo ich dich verleugnet habe, egal was da war, ich wünsche mir eine Berührung, wo du mein Herz heilst, dass die Anklage verstummen muss, dass mir das ein für alle Mal aufhört, dass die Vergangenheit mein Leben bestimmt. Und nur weil ich dich vor 10 Jahren mal in meiner Schulklasse verleugnet habe oder vor meinen Arbeitskollegen oder war es vor 3 Wochen, heute ist eine neue Zeit. Ich werde aufhören, das als Entschuldigung zu nutzen für die nächsten 10 Jahre. Heute erwarte ich dein Durchbruch und heute erwarte ich eine Berührung mit deinem Geist. Und ich will und ich brauche dein Feuer, das mich von innen her stärkt, wie ich das selber nicht hinbekomme. Und ich will lernen, dich groß zu machen und nicht meine Ängste. Und ich will lernen, dass es um dich geht und nicht um das, wie ich dastehe. Das ist, was in Pfingsten passiert ist. Und ich weiß auch nicht so genau, ich würde es gern so machen, wenn das irgendwie auch dein Gebet ist. Ich würde einmal kurz beten und dass wir da ein bisschen dranbleiben, würde ich einfach sagen, komm nach vorne oder komm doch jetzt schon nach vorne. Und dann gibt es die Gebetsteam, die werden für dich beten und ich werde auch gleich nochmal für uns alle ein Gebet sprechen. Aber wenn das dein Gebet und dein Wunsch ist, komm doch kurz nach vorne. Wir wollen nochmal bewusst in eine Zeit gehen, wo der Geist Gottes uns dient und uns freisetzt, frei zu werden von Ängsten.